Ich darf weitermachen mit der Serie Der Lauf deines Lebens oder Der Lauf unseres Lebens. Ich schließe mich also da komplett mit ein. Über das Durchhalten auf dem Weg in die Herrlichkeit. Und als Beispiel möchten wir heute einen Bruchstück aus dem Leben des Paulus anschauen. Wie Paulus den Lauf seines Lebens bewältigte. Und dazu lesen wir aus der Apostelgeschichte 20, die Verse 22 bis 25. Wer also die Bibel dabei hat, kann aufschlagen. Apostelgeschichte 20, Vers 22 bis 25. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht, mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe. Das sind heute nur vier Verse und diese vier Verse sind eigentlich aus der Abschiedsrede des Paulus an die Epheser. Einige Jahre war Paulus unterwegs in mehreren Missionsreisen. Er hat Asien durchwandert, also die heutige Türkei, Griechenland, Achaia und hat so das Evangelium sogar bis nach Europa gebracht. Und eingesetzt war er von Jesus selbst als Apostel der Heiden. Und er bezeichnete sich ja selbst öfters als Apostel Jesu Christi nach dem Willen Gottes. Es war also nicht so, dass Paulus einfach sagte, nachdem er sich bekehrt hatte, oh, jetzt will ich Apostel werden oder Missionar werden. Nein, Gott selbst hat ihn eingesetzt. Und so gibt uns dieser kleine Textabschnitt von den vier Versen einen Einblick in sein Leben oder in seinen Lebenslauf, seine Einstellung zu seinem Dienst, seine Gesinnung in seinem Glaubenskampf. Wir haben gelesen, dass er wusste, dass die Zeit der Missionsreisen zumindest in diesem Gebiet einen Abschluss findet. Er schreibt, nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt haben. Er sagt nicht, ihr werdet mich wahrscheinlich nicht mehr sehen oder vielleicht seht ihr mich nicht mehr. Er sagte, ich weiß es. Und dieses Wissen kann ihm eigentlich nur Gott geoffenbart haben. Und wenn wir ein paar Verse nach vorn schauen, im 16. Vers, er war dort schon auf der Rückreise, dort steht, dass Paulus beschlossen hat, an Ephesus vorbeizusegeln, damit er in der Provinz Asia nicht zu viel Zeit verbringen müsste. Denn er beeilte sich, um möglichst am Tage des Pfingsten in Jerusalem zu sein. Er beeilte sich, zu Pfingsten in Jerusalem zu sein. Und gebunden im Geist reiste er nach Jerusalem. Was heißt es das? War er nicht ein freier Mann, der Paulus? War er nicht ein römischer Bürger und konnte hingehen, wo er wollte? Sicherlich. Er war ja kein Gefangener, er war ja nicht in Fesseln, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Und trotzdem war er ein Gebundener. Er schrieb einmal den Korinthern, wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Er ist verpflichtet. Oder er hat sich verpflichtet. Er hat seinen eigenen Willen dem Willen Gottes untergeordnet. Er hat sich zum Glaubensgehorsam verpflichtet, dem Reden Gottes zu gehorchen. Das Reden Gottes war für ihn verbindlich. Koste es, was es wolle. Er machte sich freiwillig zu einem Sklaven Christi. Und jetzt wollte also Paulus möglichst zu Pfingsten in Jerusalem sein. Wenn man bedenkt, den meisten Widerstand hat der Paulus von den religiösen Juden bekommen. Sie haben ihn verfolgt, sie haben ihm nachgestellt, sie haben nach seinem Leben getrachtet. Und jetzt sollte er nach Jerusalem, eigentlich in die Hochburg der jüdischen Religion. Wäre es nicht viel interessanter gewesen für Paulus, wenn er das Evangelium weitergepredigt hätte, vielleicht in Italien, vielleicht hinauf in den Balkan, vielleicht neue Gemeinden gegründet, vielleicht nach Spanien gefahren wäre, also das hatte er sowieso irgendwann einmal überlegt. Warum jetzt also die Mission abbrechen und nach Jerusalem zurückkehren? Er weiß es selbst nicht genau. Ohne zu wissen, was mir dort begegnet. Er weiß selbst nicht, was auf ihn hier zukommt. Und daraus schließe ich, dass es der Wille Gottes war, der ihn zu dieser Reise inspiriert hatte oder dazu geführt hatte. Gebunden im Geist reist er nach Jerusalem. War er jetzt gebunden im Heiligen Geist oder war er in seinem Geist gebunden? Warum steht es zum Beispiel im Vers 23, der Heilige Geist zeigt ihm auf, was er erleben wird, und im Vers 22 steht nur der Geist, im Geist gebunden. Ich sehe das so, wenn der Heilige Geist zu jemandem spricht, dann lässt er einem die Freiheit, Ja oder Nein zu sagen. In seiner ganzen Liebe zu der ganzen Welt, zum Beispiel, hat Jesus als Retter und Erlöser sich angeboten. Und jeder hat es die Freiheit, es anzunehmen oder auch abzulehnen. Gott will ja, dass alle Menschen gerettet werden, aber die Entscheidung liegt beim Menschen selbst, ob er diesem Ruf des Heiligen Geistes gehorcht. Und Paulus unterstellt seinen eigenen Willen ganz dem Willen Gottes. Der Heilige Geist führt in Jerusalem. Und das war für ihn verpflichtend. Das war für ihn verbindlich. Paulus, so sehe ich, hatte nicht mehr die Freiheit, anzunehmen oder abzulehnen, weil er sich zum Glaubensgehorsam verpflichtet hat. Er war daher gebunden im Geist und er konnte nicht anders wie gehorchen. Aber wie konnte Paulus jetzt so sicher sein, dass das der Wille Gottes ist? Wir überlegen doch auch oft, wenn wir beten, ist es das der Wille Gottes? Man weiß es oft nicht so genau. Man überlegt, man betet und kriegt nicht eine richtige Antwort. Warum weiß Paulus so genau, das will Gott? Es heißt, der Heilige Geist ist wie ein Wind. Das heißt auch Pneuma, also im Griechischen Luft. Er ist wie ein Wind und der Wind, der weht in einem leisen Säuseln und wiederum wie ein Sturmwind. Und so auch der Heilige Geist. Er spricht in einem leisen Säuseln und ein anderes Mal im lauten Sturmwind. Und da möchte ich an einige Begebenheiten erinnern, als Brüder im Geist und im Gebet zusammen waren, im Kapitel 13. Dort heißt es, als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe, aus. Der Heilige Geist sprach. Und ich glaube, dass diese Brüder damals wirklich eine richtige Stimme gehört haben. Und seit dem ersten Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, kann jeder, der Jesus als Retter und Erlöser angenommen hat, diese Stimme mit den inneren Ohren hören. Und manch einer und manch eine vielleicht unter uns hat schon diese Erfahrung gemacht, den Heiligen Geist sprechen gehört. Wie eine laute Stimme und trotzdem nicht hörbar. Zumindest für diese Ohren, die hier links und rechts am Kopf angewachsen sind. Sondern diese Stimme hört man mit dem Herzen, mit den Ohren des inneren Herzens. Diese Stimme des Heiligen Geistes spricht in unser Herz hinein. Es gibt noch eine andere Art, wie der Heilige Geist spricht. Zum Beispiel im Kapitel 16 steht, wie Paulus an der zweiten Missionsreise nach Troas gekommen ist Und dort hatte er einen Traum. Es erschien ihm ein Mazedonier und der sagte oder bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und Paulus war sofort entschlossen, diesem Ruf nachzukommen. Wusste er doch, dass der Heilige Geist ihn nach Mazedonien rief oder führen wollte. Und vielleicht hat das der eine oder andere auch schon erlebt, dass Gott in einem Traum spricht. Allerdings muss man solche Träume dann auch prüfen. Und zwar prüfen am Wort, ob es dann wirklich der Wille Gottes ist oder nur ein eigenes Wunschdenken. Und so sind wir beim Wort. Ich glaube, dass jeder das schon erlebt hat, dass das geschriebene Wort lebendig wird. Das mit Druckerschwärze geschriebene Wort wird lebendig und spricht zu uns. Es spricht in unsere Herzen hinein oder es spricht zu unseren Herzen. Und wenn wir so etwas erlebt haben, auf welche Art auch immer, ist es eigentlich nur noch eine Frage offen. Haben wir einen solchen Glaubensgehorsam wie Paulus? Wollen wir dem Reden Gottes wirklich gehorchen? Wollen wir ihm gehorsam sein? Natürlich wollen wir das, wenn es für uns angenehm ist, wenn es dem eigenen Wunsch entspricht, logisch, wenn es nichts kostet, und ich glaube jetzt nicht an oder meine nicht Euro, natürlich wollen wir dann gehorsam sein. Aber wenn es so ist wie bei Paulus, dass es schwierig wird, Paulus, dem wurden Fesseln und Bedrängnisse prophezeit, wenn also etwas auf dem Spiel steht, wenn es etwas kostet, dann ist es vielleicht nicht mehr so klar mit dem Gehorsam. Obwohl jetzt Paulus von Fesseln und Gefangennahme und notvollen Bedrängnis wusste, ließ er sich nicht abbringen, seinem Herrn gehorsam zu sein. Sind wir bereit, auch gehorsam zu sein, wenn es etwas kostet? Da haben wir in Paulus wirklich ein gewaltiges Vorbild. Wirklich ein gewaltiges Vorbild. Aber was macht jetzt Paulus hier so stark? Was macht ihn so mutig, sich so kompromisslos hinzugeben? So einen vorbildlichen Glaubensgehorsam im Lauf seines Lebens auszuleben. Was ist es, was ihn durchhalten lässt? Komme es wolle, was wolle, oder koste es, was es wolle? Dass er sogar in Bedrängnissen Freude hat und diesen mit Freuden entgegensieht. Und ich glaube, da gibt der Vers 24 uns eine Antwort. Er schreibt, aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes, zu bezeugen. Sein Leben ist ihm nicht so teuer. Er nimmt darauf keine Rücksicht, er verschont sein Leben nicht. Und er will auch gar nicht diesen Bedrängnissen und diesen Schwierigkeiten aus dem Weg gehen. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Das schreibt er einmal den Philippern. Und ich glaube, genau das hat er gelebt. Christus ist mein Leben und Sterben ist mir ein Gewinn. Er erachtete jetzt sein jetziges Leben nicht so teuer. Er wollte es lieber verlieren, um das ewige Neue zu gewinnen und zu finden. Praktisch so wie Matthäus im Evangelium einmal schreibt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Sein Blick war auf das Ziel gerichtet. Und er glaubte auch, dass Gott ihn genau dorthin bringen wird. Und er wollte diesen Lauf mit Freuden vollenden, weil er wusste, er ist auf dem richtigen Weg. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er blickte auf das Ziel seines Glaubenslebens. Das Kostbarste war für ihn, Jesus und den Dienst, zu dem er berufen war, sich hinzugeben. Nun steht in der Schlachter 2000, die ich jetzt habe, die ich lese, dass Paulus seinen Lauf mit Freuden vollenden will. Und soviel ich weiß, steht das mit Freuden nicht im Originaltext. Und trotzdem finde ich es hier sehr passend. Wir haben auch sehr viel schon heute gesungen über diese Freude. Alles, was jetzt Paulus erlebt in seinem Dienst und alles, was er ertrug, das ertrug er aus der Kraft Gottes. Er konnte sowas nur vollbringen in der Kraft Gottes. Aber woher nimmt er diese Kraft? Woher nimmt Paulus diese Stärke? Und da kann man im Nehemia 8,10 lesen, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Freude am Herrn war die Kraft, die ihn durchhalten ließ auf seinem Lebenslauf. Und darum konnte er auch den Philippern schreiben, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und die Freude am Herrn ist auch unsere Kraft, die uns durchhalten lässt im Lauf unseres Lebens. Aber wie kommen wir zu dieser Kraft? Wie kriegen wir die Kraft? Wie können wir diese Kraftquelle anzapfen? Ein einfaches Beispiel, das letztes Mal Monika erwähnt hat. Am Morgen für 10 Dinge dankbar sein. Das richtet nämlich unseren Blick auf Jesus. Wir sehen, dass er uns in der Vergangenheit geführt hat. Wir sehen, dass er uns in der Vergangenheit um uns gesorgt hat, dass er uns beschenkt hat, dass er da war. Und jeder kann viele Sachen erleben, wo er einfach erlebt hat, dass sich Unmögliches auf einmal möglich geworden ist. Dass er uns geführt hat in diesem Wettlauf, in diesem Wettkampf unseres Lebens. Und wenn er in der Vergangenheit für uns immer so da war, dann wird er es auch in der Zukunft sein. Das richtet unseren Blick auf Jesus, auf unser Ziel. So wird praktisch die Freude an Jesus zu unserer Stärke. Nochmals zum Vers 25. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündet habe. Ich habe es schon erwähnt, er wusste, dass die Missionsreisen in dieser Gegend zu Ende waren. Paulus wusste, etwas Neues wartet auf ihn in Jerusalem, aber er wusste nicht genau was. Er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Er wusste höchstens von diesen Fesseln und von diesen Bedrängnissen. Und trotzdem konnte er diesen Weg mit Freuden gehen. Und heute Morgen, durch den besonderen Zufall oft, unter Anführungszeichen, habe ich einen Vers gelesen in Jesaja. Und da gilt vielleicht gerade für die unter uns, die momentan in Bedrängnis sind in ihrem Lebenslauf oder im Lauf des Lebens oder sonst Schwierigkeiten haben oder krank sind. Da habe ich gelesen in Jesaja 29, 19, und das ist eine Verheißung für uns. Und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn, und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Diese Freude am Herrn, das ist unsere Kraft. Und Paulus nun konnte in dieser Freude auch alles andere, das Vergangene, loslassen. Er wusste nämlich, dass das Werk, das er getan hatte, in den vergangenen Jahren, in der Vergangenheit, nicht sein Werk war. Es war das Werk Jesu. Und die Gemeinden, die er gegründet hatte, das waren nicht seine Gemeinden. Das waren die Gemeinden von Jesus. So konnte er getrost loslassen, weil er auch wusste, andere werden weitermachen. Er hat begonnen, er hat gewirkt. Andere machen weiter. Er hat den Grundstein gelegt, andere pflanzen darauf. Und so konnte er getrost sich von ihnen verabschieden und sie loslassen. Und so steht auch heute jeder irgendwie in einem kleinen Dienst mit den kleinen Fähigkeiten, die wir alle haben. Jeder von uns ist auf irgendeine Art seinen Gaben gemäß in dem Dienst, den Paulus uns vorgemacht hat. Ich möchte noch beten. Ja, danke, Herr Jesus, dass der Lauf unseres Lebens in deiner Hand ist. Du hast uns bis hierher gebracht und du wirst uns auch weiterbringen, bis wir das Ziel erreicht haben. Und ich bitte dich, Gott, gib uns immer ein dankbares Herz, das bereit ist, dir zu gehorchen. Und dass wir dich nicht aus den Augen verlieren. Male uns immer wieder das Ziel vor Augen, auf das wir zusteuern, auf dem Weg, wo wir sind. Das Ziel, deine Herrlichkeit. Dass wir wirklich Freude an dir bekommen und diese Freude an dir unsere Stärke ist, unsere Kraft ist. Amen.